Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, verlieben. Das ist ja eine klare Angelegenheit, sollte man meinen, oder? Man hat halt mal mehr, mal weniger starke Gefühle für einen Menschen und die gehen auch manchmal schnell wieder vorbei und manchmal eben auch nicht und dann wird vielleicht Liebe draus. So viel also zum Grundkurs Liebe im Ab 21 Podcast. Bitte gern geschehen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. So, und dann kommt jemand daher und erfindet TikTok und so weiter und sagt, hey, dieses unerfüllte Verliebtsein, was ihr da vielleicht habt über Dating-Apps oder in der U-Bahn, oder wenn ihr eure Lieblingsserie mit dem Lieblingsschauspieler schaut, das nennen wir jetzt Delusionship, weil ist ja irgendwie eine Beziehung, die ihr da führt, also eine Relationship, aber ist eben auch ein bisschen Fantasie dabei, die euch im allerschlechtesten Fall desillusioniert, also Delusionship. Ob das mehr ist als eine Schwärmerei und wenn ja, wie man da wieder rauskommt, darum geht's in dieser Folge und wir klären das in ein paar Minuten hier auf professioneller Ebene mit der psychologischen Psychotherapeutin Rosalie Weigand. Jetzt aber hören wir erstmal die Geschichte von meinem Journalistenkollegen Paul Weinheimer. Der hat sich nämlich in echt voll in einer Delusionship wiedergefunden und darüber im Magazin einer großen süddeutschen Zeitung einen Text geschrieben. Ist es Liebe oder Einbildung und wer war die Frau eigentlich? Das kann uns Paul jetzt erzählen. Hi.
Hallo.
Du schreibst in dem Text ja über eine Frau, die du mit 19 Jahren kennengelernt hast. Was hat dich denn an ihr so fasziniert damals?
Ja, ich war natürlich noch sehr jung und hatte noch nicht so viel Erfahrung in der Liebe und es war so ganz typisch. Die erste Liebe ist zu Ende gegangen und ja, ich war in so einem kleinen Tief und auf der Suche und habe dann in meinem Text, heißt sie Anna, kennengelernt. Über ganz typisch Dating-Plattformen. Und ich glaube, wir waren ein gutes Match, weil man einfach viele Interessen geteilt hat und auch in so einer ähnlichen Lebenssituation war und man irgendwie auch viel relaten konnte, ob es jetzt damals Studiestress war oder so ein bisschen die Ängste vor der Zukunft, als auch irgendwie so private Interessen.
Und wie viele Nachrichten habt ihr so ausgetauscht und über welches Medium vor allem? Also nur über die App oder habt ihr euch auch irgendwie bei WhatsApp oder so dann auch unterhalten?
Boah, schwer zu sagen, wie viele Nachrichten das waren. Dazu muss man sagen, ich bin eigentlich schon ein leidenschaftlicher Schreiber, also nicht nur vom Beruf, sondern auch im Dating-Kontext. Mhm. Ja, nicht, dass ich jetzt die Nachrichten gezählt hätte, aber es fing so morgens an und hat abends aufgehört. Also es war eher so eine Dauerbeschallung. Man hat sich schon so den Tag über permanent ausgetauscht. So, was passiert? Was machst du so? Wie stehst du so zu Thema XY? Am Anfang tänzelt man ja auch noch so ein bisschen um sich rum und versucht irgendwie abzustecken. Was ist der andere so für ein Mensch oder die andere in dem Fall?
Ja, ich frage deswegen, weil es natürlich genau an dieser Stelle nur so ein bisschen nebenher schreiben und das hat mein Alltag bestimmt, genau auch so ein bisschen die Grenze zu ziehen ist zwischen, okay, jetzt wird es echt richtig hart problematisch, wenn das deinen Alltag bestimmt. Das würdest du sagen, war nicht so. Du hast jetzt nicht deinen Tagesablauf danach ausgerichtet.
Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde schon sagen, dass es dann ein signifikanter Teil vom eigenen Leben wird, weil man einfach mit der anderen Person vielleicht auch aufgrund der Anonymität einfach eine Menge teilt. Manchmal kann das ja auch was Schönes sein, dass man sich mit einem Menschen permanent unterhalten kann, der nicht im eigenen Freundeskreis ist, der irgendwie so ganz weit weg von allem scheint. Mhm. Genau, das war da auch der Fall.
Wie weit war sie denn physisch von dir weg, in Kilometern gesprochen?
Wir waren in der gleichen Stadt, also es müssen, weiß ich nicht, vielleicht 7 Kilometer gewesen sein.
Ja, okay,
sein.
Das ist ja erreichbar. Da kann man sich aufs Radl setzen und einfach mal kurz hinfahren. Das geht ja. Was hat sie dir denn gegeben, was dir deine kurz zuvor Ex-Freundin vielleicht nicht gegeben hatte?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das lässt sich auch nicht so leicht beantworten, weil ich mit meiner Freundin davor immerhin ein paar Jahre zusammen war und das ein physisch echter Mensch war. Ich glaube, es war vielmehr die Aufregung, dass es eine anonyme Person war und
aber die war doch kein Bot, oder? Das war doch auch eine physisch vorhandene Person. Oder hast du mit einem Bot gechattet?
Nein, das nicht. Aber man kann halt, glaube ich, immer viel in diese Person reinprojizieren. Und am Ende entsteht im Kopf einfach eine Vorstellung.
Genau, aber was war das für eine Vorstellung? Also welche Gefühle hat sie in dir ausgelöst, wo du gemerkt hast, das ist jetzt schön warm?
Ich glaube, das war vor allem die Vorstellung, oder anders gesagt, habe ich einfach mit dieser Person gar nichts Negatives verbunden. Es war eher die Vorstellung, dass man gesagt hat, okay, das ist vielleicht ein Mensch, mit dem matcht so gut, dass man sich, ja, so komisch zu sagen, aber mit dem man sich irgendwie eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnte. Und ja, was natürlich auch irgendwie daran liegt, dass man sich nicht, wenn man anfängt zu chatten, irgendwie miteinander streiten würde. Und ich glaube, das hat so diesen Effekt ausgelöst oder dieses warme Gefühl.
Bist du easy to get in der Hinsicht? Also lässt du dich leicht auf Gefühle ein, wie solche Gefühle?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, der sich ganz gerne in Gefühle reinfallen lässt. Und da gibt es ja auch so unterschiedliche, ja, ich bin eher der Typus Mensch, der gerne schreibt, sich gerne so in diese Fantasie ein bisschen hineinsteigert, was es wohl für ein Mensch sein könnte. Und ja, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich dazu neige, dann so lange mit einer anderen Person zu schreiben, weil mir das ganz gut gefällt, diese Liebe, die dann im Kopf erstmal entsteht, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ist es vielleicht auch so ein unterbewusstes, wie so auf dem 10-Meter-Brett zu stehen und eigentlich richtig Bock haben, runterzuspringen, aber Angst zu haben, dass es doch ein Bauchklatscher wird am Ende und du deswegen dich nicht mit ihr getroffen hast?
Ja, ist bestimmt ein guter Vergleich. Also ich hab diesen psychologischen Mechanismus, dieser Enttäuschungsprophylaxe, können wir sie ja mal nennen. So hat es auf jeden Fall die Expertin genannt, mit der ich mal darüber gesprochen habe. Ich habe das auch manchmal bei E-Mails tatsächlich, dass ich einfach denke, solange ich die E-Mail noch nicht geöffnet habe, ist die Wahrheit noch nicht geschrieben. Und ja, ich habe musste da immer an dieses Beispiel von Schrödingers Katze denken, dieses quantenphysikalisches Beispiel. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber die Idee beruht irgendwie darauf zu sagen, solange ich der Wahrheit noch nicht ins Gesicht geschaut habe, ist sie auch noch nicht geschrieben. Und das habe ich auch manchmal, glaube ich, auf Beziehungen übertragen. Deswegen ist dein Beispiel, glaube ich, mit dem 10-Meter-Turm ganz passend.
Ja, oder Brief vom Finanzamt. Also es gibt da viele Beispiele, ne? Dinge, die man nicht sieht, tun einem auch erstmal nicht so weh, aber dann umso mehr am Ende. Und dann habt ihr euch ja auch tatsächlich getroffen. Und dann, was wolltest du machen? Eigentlich direkt wegrennen oder was war los?
Ja, am Anfang ist man ja mal aufgeregt. Also die Aufregung steigt natürlich auch mit der Zeit, die man eine Person nicht sieht, aber trotzdem intensiven Kontakt mit ihr hat. Ja, genau, die Erwartungshaltung geht dadurch natürlich immer weiter hoch. Und als wir uns getroffen haben, habe ich einfach festgestellt, ich kann das Gefühl noch nicht mal genauer definieren, aber dass mich diese Projektion und vor allem die Differenz zwischen der Person, die ich mir vorgestellt habe und die Person, die ich dann getroffen habe, so groß war, dass halt schon eigentlich so eine spontane Täuschung eingetreten ist. Also dass ich relativ schnell gemerkt habe, okay.
Also charakterlich immer, jetzt.
Ja, ich glaube, das wäre gar nicht fair, das zu sagen, weil ich glaube, es hatte gar nicht so sehr was mit ihr als Person zu tun, als vielmehr damit, dass ich eine Fantasieperson in meinem Kopf erschaffen habe, in die ich mich so ein bisschen verknallt habe. Deswegen wäre das, glaube ich, gar nicht fair zu sagen, es waren jetzt konkrete Charaktereigenschaften, die das Ganze so zum Kippen gebracht haben. Es war eher so, dass dieses, sage ich mal, euphorische und ja, überwältigende Gespräch, was wir irgendwie in Chatform hatten, sich nicht so in der Realität fortgesetzt hat, sondern dass es eher so ein bisschen krampfig war und man irgendwie über Mitbewohner geredet hat und
aber sowas gibt es ja auch in langjährigen Beziehungen, dass Gespräche mal krampfig werden und man nicht so genau weiß, was man miteinander sprechen soll. Habt ihr denn auch nochmal einen zweiten Anlauf gewagt oder wusstet ihr beide nach dem ersten Treffen so, lass mal lieber sein?
Nee, ich habe das dann, also ich kann natürlich immer nur von mir sprechen, ich kann nur bedingt sagen, wie sie dazu stand, weil ich habe das dann tatsächlich danach abgebrochen, einfach auch, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade noch nicht so richtig, ich habe ja erzählt, dass ich aus einer Trennung kam, habe einfach so gemerkt, ich bin noch nicht so richtig bereit dafür. Also so habe ich es mir auf jeden Fall auch damals erklärt. Heute habe ich es mir eben auch noch mit diesem Phänomen des Delusionships erklärt, was ich oder die ganze Geschichte jetzt auch nochmal anders reflektiert habe nach den vielen Jahren. Und dieser Trend des Delusionships, der jetzt nochmal so voll hochgekommen ist, das habe ich dann auch zum Anlass genommen, den Text zu schreiben und eben doch mal so darüber nachzudenken, was da eigentlich damals los war und ob das nicht eventuell auch eine Form des Delusionships war und ob ich da vielleicht auch zu neige.
Weißt du denn aber, ob diese Person, mit der du dich da dann getroffen hattest, nach dem vielen Schreiben, ob die auch ähnlich gefühlt hat? Habt ihr darüber mal kurz gesprochen oder hat sie dir vielleicht sogar nach deinem Text jetzt nochmal geschrieben?
Nein, hat sie nicht. Ich weiß nicht so genau, ob sie das ähnlich empfunden hat, weil ich derjenige war, der dann ja geschrieben hat, irgendwie sehe ich das nicht mehr so und sie das einfach auch so akzeptiert hat. Ich meine, man muss auch dazu sagen, 3 Monate fühlen sich lang an, aber im Endeffekt ist es trotzdem ja nur ein Chat, den man miteinander hat. Und ich glaube, das ist am Ende doch auch noch leichter, sowas zu verkraften, wenn es nicht funktioniert, als bei einer 3-jährigen Beziehung, wo man dem anderen auch irgendwie mehr Erklärung schuldet und sich selbst vielleicht auch.
Was hast du für Konsequenzen aus dieser Episode in deinem Leben gezogen für dein Dating-Verhalten? Weniger schreiben, schneller treffen?
Ich würde gerne sagen, ja, aber bei mir hat es tatsächlich, genau, ich habe ja schon gesagt, dass ich dazu ein bisschen neige und hatte sowas danach auch nochmal, beziehungsweise auch davor. Und ich würde sagen, ja, insgesamt habe ich auch so durch diesen Vorfall die Lehre daraus gezogen, mich schneller mit Personen zu treffen, damit man da nicht so auf, ja, darüber nochmal so stolpert, wie es mir da passiert ist. Ich finde trotzdem nach wie vor, dass es auch was Schönes haben kann. Ja, länger mit einer Person zu schreiben und vielleicht auch einfach so erstmal ein bisschen zu schauen, wie fühlt sich das an und ja, sich auch manchmal irgendwie in Gefühle reinzusteigern, weil wenn wir das nicht mehr machen, dann wird auch so Datingleben irgendwie so sehr runterrationalisiert und auch ein bisschen langweilig vielleicht.
Sagt Paul Weinheimer. Journalist, hat einen Text im Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben darüber, wie er sich mit 19 in eine Frau verliebt hat und dann am Ende festgestellt hat, ich habe mich in die Fantasie verliebt gehabt. Danke dir, Paul.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova ist hier. Schockverliebtheit in der Bahn, kennt ihr vielleicht. Oder da ist so eine Person, man guckt die an, findet die richtig gut und in Sekundenbruchteilen malt man sich dann das gesamte Leben mit dieser Person aus, mit Hochzeit und wenn es sein muss, auch Kinder und Enkel und so weiter und so fort. Das kann wahnsinnig schön sein, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, aber eben nur so lange, bis die Person aussteigt und man merkt, shit, war alles nur Fantasie. Ich kenne diese Person ja nicht mal. Und dann landet man sehr hart auf dem dreckigen Boden der U-Bahn. Bei manchen Menschen aber hält sowas an. Und da gibt es jetzt inzwischen einen Begriff dafür, Delusionship. Habt ihr vielleicht bei Social Media schon mal gesehen oder auch Delulu. Ob das Ganze nur ein Social Media Trend ist oder vielleicht sogar ein richtig handfestes psychisches Problem, weil man als Delulu vielleicht nichts anderes macht, als wirklich nur zu schwärmen. Das wollen wir jetzt klären mit Rosalie Weigern. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und kann uns also erklären, wann Liebe zu Leid wird. Hallo Rosalie.
Hallo Dominik.
Lass uns mal vielleicht als erstes Delusionship auf Deutsch übersetzen. Ich würde mal eine Übersetzung anbieten. Beziehung durch Wahnvorstellungen. Klingt ziemlich crazy, aber gehst du bei der Übersetzung mit?
Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ja so wie Situationship, wie so ein Merch aus zwei Worten. Genau, und das ist so ein TikTok-Trend und dadurch eigentlich bekannt geworden.
Also du würdest tatsächlich knallhart sagen, das ist ein Trend und da ist eigentlich kein Problem dahinter?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt schon ein Problem dahinter. Aber es ist, also was ich damit sagen wollte, ist, dass es jetzt sozusagen kein psychologischer Fachbegriff ist, sondern eher was so durch die sozialen Medien bekannt geworden ist.
Und hätten unsere Eltern und Großeltern vielleicht da einfach nur Schwärmerei dazu gesagt? Oder gibt es da tatsächlich auch nochmal einen sozusagen qualitativen Unterschied zu einer Schwärmerei, wenn man sich in einer Delusionship befindet?
Also da würde ich schon sagen, dass es einen qualitativen Unterschied gibt, weil diese Delusionship eben auch mit einem gewissen Leidensdruck einhergehen kann. Aber je nachdem, wie stark sie ausgeprägt ist. Also es kann bei einer Schwärmerei bleiben, aber wenn es eben über mehrere Monate oder sogar Jahre anhält und die Person den Bezug zur Realität verliert, dann ist da ja schon ein gewisser Leidensdruck dabei.
Das heißt, dass Leute tatsächlich jetzt so die Person, nehmen wir mal mein Beispiel aus der Bahn, sich das nicht nur in diesen paar Sekunden Bruchteilen vorstellen. Wahnsinn, ich liebe diese Situation, ja. Sondern die Person steigt aus und dann geht es einfach weiter und man hofft bei jeder Fahrt mit der Berliner Ringbahn, hoffentlich steigt sie wieder ein, dann können wir bald heiraten. So in der Richtung?
Ja, und das Problem ist ja auch, dass es nicht nur bei diesen Bahnfahrten bleibt, sondern dann irgendwann ja auch einen massiven Teil der Gedanken auch sonst im Alltag einnimmt. Und es kann natürlich total schön sein, das kann ja irgendwie auch ein Rückzugsort vom Alltag sein. Solche romantischen Gefühle sind ja total erfüllend auch, aber das kann eben auch problematisch werden.
Weil man dann so viel Zeit damit verbringt und ständig die Hoffnung hegt, dass es mit dieser Person, die man gar nicht kennt, dann doch noch irgendwie klappt.
Richtig. Und wenn man dann eventuell auch andere Dinge vernachlässigt, andere Lebensbereiche und eben vielleicht auch diesen romantischen Lebensbereich und dann irgendwann die Enttäuschung folgt.
Gibt es denn dafür irgendwelche Prädispositionen? Sprich, sind manche Menschen mit bestimmten charakterlichen Eigenheiten da mehr dafür in Gefahr, in Anführungsstrichen, Delulus zu werden?
Ja, das ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, weil es nicht so wirklich Forschung dazu gibt. Aber ich würde vermuten, dass das tendenziell eher Menschen sind, die sich einsam fühlen, also die vielleicht auch vor kurzem gerade eine Trennung hinter sich haben oder generell sich einsam fühlen, auch sonst vielleicht nicht so viele soziale Interaktionen haben, die auch ein reiches Fantasieleben haben und auch so eine gewisse Sehnsucht nach der idealen Liebe und die auch ein geringes Selbstwertgefühl haben, eventuell sogar Bindungsverletzungen in der Vergangenheit erlebt haben.
Okay, das ist also schon ein ganz schönes Päckchen, was man da auf jeden Fall mitbringt, wenn man sowas, vielleicht, das war jetzt eine Einschätzung von dir an der Stelle, müssen wir nochmal dazu sagen. Hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun? Also Menschen in den niedrigeren 20er Jahren mehr als vielleicht jetzt in den 40er, 50ern?
Ja, das auch. Also das erinnert ja auch an so eine Teenager-Schwärmerei. Das hat ja wahrscheinlich auch jeder von uns schon mal, dass wir irgendwie eine Prominenz ganz toll fanden und die angehimmelt haben.
Nee, erzähl mal, was hattest du da?
Oh, ich fand mal eine Weile Wladimir Klitschko gut.
Oh, das ist ein sehr interessanter Schwarm.
Ja, genau. Und in der Zeit ist das aber auch eigentlich ein ganz notwendiger Schritt, weil man sich da ja ein bisschen ausprobiert. Also man hat zum ersten Mal solche Schwärmereigefühle. Und da ist es eigentlich auch ganz gut, dass es eine Person ist, die gar nicht erreichbar ist, so, dass man sich bei diesen Gefühlen so ein bisschen ausprobieren kann. Aber wenn man dann nachher im späteren Erwachsenenalter, da geht es dann ja auch darum, dass man, nicht späteres Erwachsenenalter, sondern späte Jugend, frühes Erwachsenenalter, da geht es ja darum, dass man auch erste Beziehungserfahrungen sammelt, dass man mit realen Personen in echte Beziehungen kommt. Und wenn das da weiterhin dann immer diese Delusionships sind, dann wird es ja irgendwann problematisch.
Also Delusionship eher so ein Trainingslager für Gefühle, ja?
Ja, genau. Da kann man auf jeden Fall diese Gefühle mal ausleben, ohne diese möglichen negativen Aspekte von Beziehungen.
Wollte gerade sagen, das ist ja eher was Positives. Man muss eben nur wissen, wann Trainingslager jetzt auch mal vorbei ist und dann die richtigen Spiele anfangen.
Genau, also damit die Enttäuschung nachher nicht zu groß ist.
Ja, jetzt hattest du schon so angedeutet, wann eine Delusionship ausartet, beziehungsweise wann es eben ein bisschen problematisch wird. Welche Anzeichen sollte man selbst vielleicht denn erkennen oder sind auch für Umstehende, Freundinnen, Freunde, Verwandte und so weiter besonders einfach zu erkennen, wo man sagen kann, okay, da ist irgendein Problem?
Also ich würde sagen, das Problem beginnt, wenn die Person sich aus dem realen Leben auch wirklich zusehends zurückzieht. Weil dann macht sie ja notwendige Erfahrungen im realen Leben gerade nicht und dann opfert sie ja etwas für diese Delusionship. Und wenn das auffällt, also wenn die Person sich nicht mehr so häufig verabredet, sich nicht mehr so häufig meldet, dann auf jeden Fall mal nachfragen. Das Problem ist ja aber häufig, dass über solche Delusionships auch gar nicht so oft geredet wird.
Außer bei TikTok, wo man das als Trend ja eben offensichtlich dann doch als Gesprächsthema irgendwie erkannt hat. Es gibt ja auch noch was anderes, ein anderes Phänomen, was so auf dem ähnlichen Spielfeld stattfindet, die Limerenz, obsessive Verliebtheit. Damit sich jetzt Leute, die uns zuhören und wissen, Moment mal, da gibt es doch irgendwie sowas so ähnliches. Kannst du uns die beiden nochmal ein bisschen auseinandernehmen? Limerenz auf der einen Seite und Delusionship auf der anderen, worin unterscheiden die sich?
Ja, gerne. Also Limerenz ist ein Begriff, der tatsächlich auch von einer Psychologin definiert wurde, die sich Interviews von verliebten Personen angeguckt hat und der dann aufgefallen ist, dass es so eine Art von obsessiver Verliebtheit gibt. Und da ist der Unterschied zur Delusionship, das tatsächliche Verhalten der anderen Person ist auch wirklich relevant. Das ist nicht komplett in der Fantasie, diese Beziehung, sondern es besteht eine extrem starke emotionale Abhängigkeit vom tatsächlichen Verhalten des Gegenübers. Und das kann eine Person sein, die man sehr, sehr gut kennt, mit der man irgendwie befreundet ist. Das kann auch wieder eine Arbeitskollegin sein, das kann auch wieder der Nachbar sein. Aber was diese Person macht, das beeinflusst mich extrem.
Kannst du uns vielleicht so ein Beispiel nennen, damit man das noch besser versteht? Also wenn du sagst, das Verhalten der anderen Person spielt eine Rolle, was heißt das?
Ja, also Limerenz ist definiert als ein überwältigendes Verlangen nach Aufmerksamkeit und positiver Wertschätzung durch diese andere Person. Und es ist aber unsicher, ob diese Person das erwidert. Und das führt dazu, dass man extrem intensive Gedanken hat an diese Person und dass eben die Stimmung sehr, sehr abhängig ist von den kleinsten Signalen dieser Person. Also wenn die Person irgendwas macht, was darauf hindeutet, dass sie ähnlich empfindet, dann ist man euphorisch. Aber wenn die Person irgendwas macht, was darauf hindeutet, dass es nicht so ist, dann ist man sozusagen zu Tode betrübt, in Anführungsstrichen.
Aber das heißt, dass eigentlich Limerenz immer eine Einbahnstraße ist, oder?
Also das kann zu einer Beziehung führen, also in seltenen Fällen, in sehr seltenen Fällen.
Und, genau. das ist aber tatsächlich ein richtiges psychologisches, anerkanntes Problem, wo du jetzt zum Beispiel oder Kolleginnen und Kollegen wirklich auch, wo ihr rangeht in eurer Alltagspraxis.
Das ist leider ein nicht so viel beforschtes Phänomen. Es gibt dazu ein paar Einzelfallstudien und es ist eben definiert durch diese Psychologin, die diese große Interviewstudie gemacht hat. Und ich hatte ein paar Fälle, wo ich sagen würde, es waren limerente Personen, aber das ist jetzt kein sehr, sehr bekanntes Phänomen. Leider, weil die Betroffenen teilweise sehr stark leiden.
Egal, was von beiden man jetzt gerade verfolgt oder in welchem Stadium man sich gerade befindet, das klingt ja beides nicht so erfüllend in the long run, möchte ich jetzt mal sagen. Wie kann man denn vermeiden, da reinzurutschen?
Ja, also man sollte sich auf jeden Fall da stark beobachten, wenn man merkt, dass man gedanklich so extrem viel bei einer anderen Person ist. Das ist ja ein Stück weit bei Verliebtheit auch Sinn der Sache und das ist ja auch total schön. Aber man sollte eben darauf achten, wie stark das ist. Und wenn das über 85% der Gedanken in Anspruch nimmt und wenn diese emotionale Abhängigkeit eben da ist, dann sollte man darauf achten, dass man andere Lebensbereiche wieder aktiviert.
Sagt Rosalie Weigand. Psychologische Psychotherapeutin hat uns erklärt, was hinter dem Trendbegriff Delusionship steckt und wie man ihn abgrenzt zu Limerenz. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, interessant. Ich habe mich auf jeden Fall bei den beiden Gesprächen mit Rosalie und mit Paul immer wieder gefragt, war da nicht auch bei dir in deinem eigenen Leben mal was mit ein bisschen Delulu? Wenn es euch genauso ging, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht. Die Kontaktdaten findet ihr dazu wie immer in den Shownotes direkt unter dieser Folge oder eben auch bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.